Komm, Heiliger Geist, komm, durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm, durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Schwester Monika hat davon gesprochen, eben, dass die Mutter Gottes uns in diese neue Zeit führen wird, dass sie die Mutter der Neuevangelisierung ist. Wir wissen, Papst Johannes Paul II. Hat die Mutter Gottes sehr verehrt und sein Pontifikat ganz unter ihren Schutz, ihre Herrschaft gestellt. Er hat oft von dieser neuen Ära gesprochen. Er hat ja auch eine Enzyklika geschrieben, den lateinischen Namen weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls irgendwas mit Millennium. Und ich weiß nicht, ja. Darin schreibt er eben auch über diese neue Zeit. Wenn wir heute schauen auf den großen Glaubensverlust in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, und es werden dann viele Priester sind total frustriert, viele Leute, die in der Pastoral arbeiten, sehen, wir wissen überhaupt nicht mehr, wie das wieder besser werden kann. Da muss man schauen, ja, es ist schon sonderbar, da, wo ist der Glaubensverlust am größten? Da, wo die Mutter Gottes beiseite gestellt wird. Und dann werden Pastoralpläne gemacht und alles Mögliche, aber wir können nicht andere Mittel gebrauchen, als der Himmel bestimmt hat. Und hier in Heroldsbach hat die Mutter Gottes ganz klar den Weg der Neuevangelisierung aufgezeigt. Wir können keinen anderen Weg gehen als durch die Mutter Gottes. Ich habe gestern über diese vielen, ja, über die einige der Erscheinungen hier gesprochen, was hier geschehen ist, wie der Himmel auf die Erde gekommen ist. Das sind Realitäten. Die Mutter Gottes hat, soweit ich weiß, es gibt da diesen einen Stein, wo sie ihren Fuß auf die Erde gesetzt haben soll, oben an der kleinen Kapelle. Ja, da hat sie sozusagen diesen Ort in Besitz genommen. Sie hat diesen Ort in Besitz genommen, es ist ihr Ort. Und wenn der Himmel auf die Erde gekommen ist, dann ist das etwas, was sich hier sozusagen eingebrannt hat, eine Realität. Auch wenn das nicht mehr sichtbar ist und die Erscheinungen sich wieder zurückgezogen haben in den Himmel, aber sie haben hier die Erde berührt und haben hier sozusagen das ganze Gelände in Besitz genommen. Von hier aus werden sie die Neuevangelisierung beginnen. Die Mutter Gottes wird in der lauretanischen Litanei als die Königin der Propheten angerufen. Ein Prophet ist jemand, der nicht nur Verheißungen über die Zukunft macht, sondern der auch zur Umkehr aufruft und der genau sagt, wie dieser Weg der Umkehr aussehen soll. Wir haben das jetzt alles gehört, diesen Tagen. Wir wissen, dass die Mutter Gottes kommt, um uns die Heilmittel für die Übel der Zeit zu geben. In Quito, in Ecuador, sagte die Mutter Gottes schon vor 400 Jahren zu Mutter Mariana über unsere Zeit, über das 20. Jahrhundert und die folgende Zeit, der Beginn jetzt unseres Jahrhunderts: Dann aber wird meine Stunde gekommen sein, in der ich den stolzen und verdammten Satan auf wunderbare Weise entthronen werde. Ich werde ihn unter meinen Füßen zertreten und gebunden in den höllischen Abgrund werfen. Pater Amort, der bekannte Exorzist Roms, wurde in einem Interview gefragt, oder er sagte in diesem Interview, er hat einmal im Exorzismus den Satan gefragt, warum er die Mutter Gottes so sehr hasst. Und dann sagte er, für mich ist, er musste unter dem Befehl des Exorzisten die Wahrheit sprechen, für mich ist es die größte Demütigung, von einem schwachen Geschöpf besiegt zu werden. Deswegen fürchtet er die Mutter Gottes mehr als Christus. Für ihn wäre es nicht eine so große Demütigung, vom Sohn Gottes besiegt zu werden, denn er weiß, dass er ihm überlegen ist. Aber von einem schwachen Geschöpf besiegt zu werden, ist für ihn die größte Demütigung. Wir wissen aber, es ist nicht die Mutter Gottes als Geschöpf, die ihn besiegt, sondern der göttliche Wille, der in ihrer Schwachheit, als Schwachheit, als menschliches Geschöpf, den Satan besiegen wird. Warum ist das so? Die Mutter Gottes ist die kleinste, das kleinste Geschöpf, sagt der Herr einmal zu Luisa. Sie ist die kleinste. Und deswegen kann er durch sie seine ganze Allmacht entfalten. Warum ist sie die Kleinste? Sie hat ihrem menschlichen Willen niemals einen Akt des Lebens zugestanden. Sie hat sich zu einem Nichts gemacht, so wie Luisa betet, ich bin nichts, du bist alles. Sie hat dem göttlichen Willen in sich, in ihrem menschlichen Willen, die volle Herrschaft gegeben. Und das geht nur, weil sie sich ganz, ganz klein gemacht hat. Sie wusste, ich bin nichts, Gott ist alles. Sie hat sich selbst total vergessen, hat sich selbst nur noch in Gott gesehen, in ihrem Sohn Jesus Christus. Und das ist auch der Weg, den wir als Kinder des göttlichen Willens gehen sollen. Der Herr sagt einmal zu Luisa, du sollst dich ganz vergessen, du sollst dich nur noch in mir sehen. Du sollst dich nur noch in mir sehen. Und das geschieht, wenn wir, wie Schwester Monika es eben gesagt hat, wenn wir beten, es ist Jesus, der in mir beten will. Wir sollen auf Jesus schauen. Halte deinen inneren Blick immer auf deinen Jesus gerichtet. Das hat die Mutter Gottes zu Luisa gesagt. Halte deinen inneren Blick immer auf Jesus gerichtet. Nur so können wir uns selbst vergessen. Es ist nicht anders möglich. Wir müssen also an die Stelle unseres menschlichen Willens, wir müssen da ja etwas hinsetzen. Und das geschieht, wenn wir unseren Willen ganz auf Jesus ausrichten. Auch zu Luisa hat Jesus einmal gesagt, sie soll mit ihm kämpfen. Und dann sagte sie, hörte sie eine Stimme, die sagte, aber sie ist doch viel zu klein, wie kann sie dich besiegen? Und dann hörte sie eine andere Stimme, die sagte, eben weil sie klein, Jesus selber sagt es, weil sie klein ist, kann sie mich besiegen. Und dann hat er Luisa gelehrt, wie sie das machen soll. Eben, sie soll sich die Akte der Mutter Gottes zu eigen machen und die Akte Jesu. Und damit kann sie Gott besiegen. Wir können nicht von uns aus im göttlichen Willen leben, sondern wir müssen immer in die Akte unserer Mutter eintreten und in die Akte Jesu. Denn sie haben den Weg vorbereitet und in die Akte Luisas. Dann hat er ihr erklärt, wie sie mit ihm kämpft. Er sagt, wir sind in einem Kampf. Wenn ich dir meine Wahrheiten mitteile, dann besiege ich deinen Willen, ich bekämpfe deinen Willen, ich besiege deinen Willen. Und wenn du meine Wahrheiten aufnimmst und deine Akte im göttlichen Willen tust, dann besiegst du den göttlichen Willen. Das ist ein wunderschönes Bild. gegenseitig kämpfen. Denn der Herr sagt, einmal ein Reich muss erobert werden. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Reich ohne Kampf erobert würde. Und in einem Kampf fließt auch Blut. Das heißt, man muss sein Herzblut hingeben, um zu siegen. Und so sagt er zu Luisa, das Reich des göttlichen Willens muss erobert werden. Und die Mutter Gottes hat nie etwas anderes getan, als die Dreifaltigkeit anzugreifen, so nennt der Herr das. Sie hat uns angegriffen mit den Akten des göttlichen Willens. Und was war ihre Waffe? Der göttliche Wille selbst. Gott, die göttliche Gerechtigkeit, kann nur durch den göttlichen Willen besiegt werden. Und so hat sie durch ihre demütigen Akte, die sie ganz im Verborgenen im göttlichen Willen tat, zum Beispiel als sie im Tempel lebte, in völliger Verborgenheit, niemand wusste, dass sie die Mutter Gottes sein würde, dass sie diese große Gabe des göttlichen Willens besaß, in ihren alltäglichen Akten hat sie das Reich des göttlichen Willens vorbereitet und ausgebreitet. Denn Jesus sagte zu ihr, ich wäre niemals vom Himmel herabgestiegen, wenn ich nicht den gleichen göttlichen Willen gefunden hätte auf der Erde, den ich im Himmel besitze. Die Mutter Gottes musste in ihrem Schoß sozusagen einen Himmel ausbreiten, damit Jesus herabsteigen konnte. Und noch etwas Schönes, was er sagt, ich wäre niemals ohne mein Volk herabgestiegen. Wer ist sein Volk? Die Kinder seiner Mutter. Er sagt, im göttlichen Willen gibt es keine Zeit. Es ist alles Gegenwart. Und ich weiß, wer die Kinder des göttlichen Willens sein werden. Wir kennen sie alle mit Namen. Sie sind alle eingetragen im Buch des Lebens. Und so sagt Jesus, ich bin nicht allein hinabgestiegen in den Schoß meiner Mutter, sondern mit meinem Volk. Als Pilatus ihn fragt, bist du ein König? Sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat seine Kinder bei sich gehabt, sagt er. In allen seinen Akten hat er seine Kinder bei sich gehabt, in allen seinen Leiden. Er war niemals allein, er hatte immer die Kinder des göttlichen Willens bei sich. Das sind all jene, die sich mit seinen Akten im göttlichen Willen vereinigen, die ihre Leiden vereint mit den Leiden Jesu leiden, die ihre Akte in den Akten Jesu tun. Wir müssen also immer eintreten in Jesus und in Maria. Über seine Mutter sagt er auch ein wunderbares Geheimnis. Es ist im letzten Buch, das Buch des Himmels, Band 36, die letzte Botschaft. Spricht er nochmal über seine Mutter. Sie ist es, die die Akte ihrer Kinder umkleidet. Und sie hat die Macht, Jesus in uns neu geboren werden zu lassen. Luisa war manchmal etwas entmutigt, denn der Herr zeigte ihr ja, was in der Welt los war. Und sie fragte sich einmal, wie wird es möglich sein, dass das Reich des göttlichen Willens inmitten der Geschöpfe kommen kann? Und da sagt der Herr zu ihr, meine Tochter, doch, es wird kommen. Du misst das Menschliche, die traurigen Zeiten, welche die gegenwärtigen Generationen einhüllen. Deshalb erscheint es dir schwierig. Doch das Höchste Sein hat die göttlichen Maßstäbe, die so lang sind, dass für uns leicht ist, was für das Menschliche unmöglich ist. Wir brauchen nichts anderes zu machen, als einen heftigen Wind, der so stark sein wird, dass sie von den Strömen des Windes getragen werden. Er wird die ungesunde Luft des menschlichen Willens reinigen, auch von all den traurigen Dingen dieser Zeiten. Er wird einen Schutthaufen daraus machen, wird ihn wie Staub zerstreuen, den ein heftiger Wind füllt. Unser Wind wird so stark sein, so heftig und wirksam, dass es nicht leicht sein wird, ihm zu widerstehen. Jetzt spricht er aber nicht nur wir denken dann so im Sinne von Naturkatastrophen und sowas, sondern er spricht hier auch vom Wind der Gnade. Umso mehr, als seine Wogen mit Gnaden gefüllt sein werden, mit Licht, mit Liebe, welche die menschlichen Generationen ertränken wird. Sie werden sich umgewandelt fühlen. Und das wird natürlich durch eine Zeit der Drangsal geschehen, die ja in der Heiligen Schrift angekündigt ist. Könnt euch mal das Kapitel 24 des Matthäusevangeliums vornehmen. Man muss das einfach mal betrachten. Es wird ja sehr oft dann am letzten Sonntag des Jahres, bevor der Advent anfängt, eben auch verkündet, wo die Königsherrschaft Christi verkündet wird. Und dann spricht er von der Mutter Gottes. Außerdem ist die Königin des Himmels da, die ständig mit ihrer Herrschaft betet. Ihre Herrschaft ist der göttliche Wille. Sie betet ständig, dass das Reich des göttlichen Willens auf die Erde kommt. Wann haben wir ihr jemals etwas verweigert? Ihre Gebete sind heftige Winde für uns, so dass wir ihr nicht widerstehen können. Und dann spricht er weiter, die Mutter Gottes besiegt den göttlichen Willen eben mit dem göttlichen Willen. Sie macht sich den göttlichen Willen zu eigen, um mit Gott zu kämpfen. Und da sagt sie zu Luisa, sie soll das Gleiche tun. Das wird auch die Aufgabe der Kinder des göttlichen Willens sein, das Reich des göttlichen Willens zu erlangen, die Gerechtigkeit Gottes anzugreifen, um das von ihm zu erlangen. Der Herr sagt ja, es kommt nicht auf die Zeit an, auf die Dauer der Zeit, bis das Reich des göttlichen Willens kommen kann, sondern es kommt auf die Anzahl der Akte im göttlichen Willen an, die Gott festgelegt hat. So sagt er, er hat für alles ein Maß festgelegt. Und wenn man oft denkt, ja, ich bete und bete und bete und Gott tut nichts, er hat ein bestimmtes Maß festgelegt. Und so hat die heilige Monika erst nach vielen Jahren die Bekehrung ihres Sohnes erwirkt. Und so sagt er zu Luisa, sie fragt, warum muss ich immer und immer wieder diese Rundgänge machen? Er sagt, Gott hat ein Maß festgelegt an Akten im göttlichen Willen, die notwendig sind, damit das Reich des göttlichen Willens auf die Erde herabkommt. Und warum ist das so? Durch die Gebete müssen die Herzen disponiert werden. Es muss der Platz in den Seelen vorbereitet werden, wo er herabsteigen kann. Sagt er, ich steige nicht in die Luft hinab. Wenn ich dir eine Wahrheit über den göttlichen Willen gebe, bevor ich sie dir gebe, schaue ich durch die Jahrhunderte. Wo wird der Platz sein, wo ich diese Wahrheit niederlegen kann? Und wenn Luisa, manchmal hat sie Dinge dann nicht aufgeschrieben und dann sagt der Herr, warum hast du das nicht geschrieben? Ich dachte es, das sei nicht so wichtig. Wie kannst du wissen, was wichtig ist? Wie kannst du wissen, für wen diese Wahrheit einmal wichtig sein wird? Ich weiß es. Also so sieht er schon die Seele, wo er diese Wahrheit niederlegen kann. Und dann gibt er Luisa diese Wahrheit. Sie muss es aufnehmen. Sie muss das für alle Seelen, musste sie das in sich aufnehmen. Und jedes Mal, bevor er ihr eine Wahrheit gab, musste sie das Martyrium der Beraubung erleiden, damit in ihr der Raum gebildet wurde, wo er die Wahrheit niederlegen konnte. Und die Gebete und Opfer, die die Mutter Gottes hier in Heroldsbach verlangt, sind notwendig, um den Boden zu bereiten. Die Neuevangelisierung kann nicht einfach nur in den Köpfen geschehen. Der Boden muss vorbereitet werden, und zwar in den Herzen, in den Seelen der Menschen. Bekehrung kommt nur durch freiwillige Opfer und Leiden. So sagt der Herr zu Luisa einmal, eine Viertelstunde freiwilligen Leidens, wiegt alle Leiden der ganzen Menschheit auf. Leiden gibt es genug in der Welt, sagt er, mehr als genug. Aber freiwillige Leiden aus Liebe zu ihm sind sehr selten. Und er sagt, wenn ich meine Opferseelen nicht hätte, hätte ich aus der Welt schon einen Schutthaufen gemacht. Ich hätte sie zerstört. Wenn ich nicht in jedem Jahrhundert, in jeder Generation meine Opferseelen hätte, in denen ich meine Leiden fortsetzen kann. Kommen wir wieder zur lieben Mama. Sie wird als Königin inmitten ihrer Kinder auf Erden handeln. Sie wird ihnen ihre Meere der Gnaden, der Heiligkeit, der Macht zur Verfügung stellen. Sie wird alle Feinde in die Flucht schlagen. Sie wird ihre Kinder auf ihrem Schoß aufziehen, wird sie in ihrem Licht verbergen, damit der Satan sie nicht, der hat keinen Zugriff auf ihre Kinder. Und sie wird sie mit ihrer Liebe bedecken, wird sie mit ihren eigenen Händen füttern, eben mit den Wahrheiten des göttlichen Willens, mit der Speise des göttlichen Willens. Was wird nicht diese Mutter und Königin inmitten dieses ihres Reiches tun, als an ihren Kindern und ihrem Volk? Sie wird unerhörte Gnaden geben, Überraschungen, die nie gesehen wurden, Wunder, die Himmel und Erde erschüttern werden. Wir werden ihr volle Freiheit geben, denn sie wird für uns das Reich unseres Willens auf der Erde bilden. Sie wird die Führerin sein, das wahre Vorbild. Es wird ebenso das Reich der höchsten himmlischen Königin sein. Bete daher auch du mit ihr und zu gegebener Zeit wirst du deine Absicht erreichen. Der Herr erklärt Luisa diese Unruhe, diesen Aufstand, den es jetzt in der Welt gibt, auch schon zu ihrer Zeit. Das sind die sicheren Zeichen dafür, dass sein Reich kommen wird. Und so war es vor der Zeit der Sintflut, da hat er die erste Umwälzung vollzogen, wo er die Welt im Wasser gereinigt hat, erneuert hat. Und so in der zweiten Erneuerung hat er die Welt in seinem kostbaren Blut erneuert. Das war nicht so sichtbar. Es ist ganz im Verborgenen hat das begonnen. Und der Herr sagt, wollte ich auf die Bosheit der Menschen schauen, könnte ich niemals meine Pläne verwirklichen. Ich verwirkliche sie, egal was die Menschen tun und wie groß ihre Bosheit ist. Und dann sagt er, heute ist die Bosheit dieser Generation übersteigt das Maß aller bisherigen Generationen. Es ist ein Aufruhr der gesamten Menschheit gegen Gott. Das Böse hat sich so sehr ausgebreitet in allen Ländern, allen Nationen. Das erinnert an den Psalm, wo es heißt, wo vom Aufruhr der Nationen gegen Gott die Rede ist. Und da sagt er, er lacht darüber. Sie sind nicht mehr als ein Tropfen an einem Wasser, an einem Eimer. Gott lacht darüber. Weil er weiß, er hat die Macht des Teufels, die er heute gegen Gott, es kommt ja alles vom Satan, dieser Kampf gegen Gott, er weiß, wir sind in der Endzeit und seine Zeit ist jetzt bald abgelaufen. Deswegen wird er immer aggressiver und der kann nur wirken, indem er die Sünde ausbreitet. Wir sehen das alles im Buch der Offenbarung, Kapitel 12 bis 13 und die ganzen folgenden Kapitel. Lest euch das bitte mal durch. Pater Hans Burp hat ein Buch über die Offenbarung geschrieben. Das gibt es beim Unio Verlag. Wunderbar, sage ich. Das muss eigentlich jeder lesen in unserer Zeit, damit er unsere Zeit versteht, was jetzt geschieht. Der Herr sagt, er kennt die Zeichen der Zeit. Als die Apostel fragen, ja, wann wird das Reich kommen? Dann bringt er das Gleichnis mit dem Feigenbaum. Schaut, wann die Früchte reif sein werden. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Kann man sagen, wo die Sünde sich ausbreitet, da kommen diese Geier, das sind die Dämonen. Da sammeln sie sich. Es ist also ein Kampf der Hölle, der sich jetzt ja, auf der Erde wiederholt. Dieser Kampf der Hölle, der aufständischen Engel, hat sich im Himmel vollzogen und dann wurde Satan auf die Erde gestürzt. So steht es im Buch der Offenbarung. Wehe dir, Erde! Satan wurde auf die Erde gestürzt. Und jetzt hat er im Paradies den zweiten Aufstand gegen Gott. Es ist ihm gelungen, Adam und Eva zu verführen, sodass sie die Gabe des göttlichen Willens verloren haben. Und die Sünde konnte sich ausbreiten. Und dann war sie einmal so ausgebreitet, dass der Herr die Sintflut verhängen musste, sodass wirklich nur eine kleine Generation übrig blieb, Noach mit seinen Nachkommen, mit seiner Familie. Und der Herr sagt auch bei Luisa über diese Generation, ich muss die Seelen wegnehmen, die die künftigen Generationen verpesten würden. Wir sind so angesteckt mit dieser Bosheit, das sind diese vielen falschen Irrtümer, die wir alle wie tägliche Luft einatmen durch die Medien, wie vergiftete Luft. Es ist ganz schwer, sich dieser Verpestung, dieser geistigen Verpestung zu entziehen. Deswegen sagte die Mutter Gottes bei Don Gobbi immer zu den Priestern, schaut nicht Fernsehen, weg mit dem Fernsehen. Wir können die Nachrichten schauen, aber da werden wir auch schon beeinflusst. Und wir müssen die göttliche Perspektive einnehmen, die Dinge aus der Sicht Gottes sehen. Und das geht nur, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Das hat sie gesagt, auch in Medjugorje. Lest die Heilige Schrift. Wir können die Zeit, in der wir leben, nicht verstehen und wir haben nicht sozusagen die Antikörper, die geistigen Antikörper in uns gegen diesen Virus des Irrtums, der sich immer mehr ausbreitet. Corona ist ja nur, wie sag mal, das ist wie ein Bild dafür, was auf geistiger Ebene geschieht. Früher hat die Kirche noch gepredigt vor der Gefahr, dass man sich von der Sünde anstecken lässt. Und die Sünde ist wirklich wie ein Virus, der andere ansteckt. Sie wirkt sich auf andere aus. Und deswegen müssen wir die geistigen, sozusagen eine geistige Immunität entwickeln. Und das geht nur, wenn wir uns der Mutter Gottes anschließen. Wenn wir ihr unseren Willen weihen, wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, dann wird sie alle unsere Akte umkleiden. Gestern habe ich darüber gesprochen, ja, wie kann der göttliche Wille in eine sündige Seele einziehen? Und da kam mir folgendes Bild. Wenn wir einen kostbaren Wein haben, dann werden wir ihn nie in ein schmutziges Glas gießen oder in einen verrosteten Kelch. Und die Mutter Gottes vergoldet diesen Kelch. Sie tut eine Goldschicht darüber mit ihren Akten, mit ihren Leiden, die sie getan hat. Wir müssen uns also die Akte Jesu und Mariens aneignen, dass sie sozusagen dieser Kelch mit einer Goldschicht ausgekleidet wird, dass der Rost beseitigt wird. Und dann erst kann der kostbare Wein des göttlichen Willens in unsere Seele eingegossen werden. Und das ist die Aufgabe der Mutter Gottes. Jetzt kommen wir zum Weg in die neue Ära. Was ist die Aufgabe der Kinder des göttlichen Willens? Eins habe ich schon genannt. Wir müssen mit dem göttlichen Willen kämpfen. Und das können wir nicht ohne die Mutter Gottes. Luisa sagte, ich war entmutigt. Ich wagte es nicht, mit Jesus zu kämpfen. Er sagte zu mir, indem er mich zum Kampf einlud, meine Tochter, Mut, versuche es. Wenn du siegst, wirst du das Reich meines Willens besiegen. Noch darfst du zögern, weil du klein bist. Denn ich habe dir die ganze Kraft der geschaffenen Dinge zur Verfügung gestellt. Wenn sie ihre Rundgänge gemacht hat, konnte sie nachher den göttlichen Willen anrufen, der in allen Geschöpfen gegenwärtig ist, sich manifestiert hat. konnte und dann mit der Sonne, mit dem Himmel, mit allen Geschöpfen konnte sie Gott bestürmen, das Reich des göttlichen Willens zu nehmen, zu schenken. Und dann sagt er, du kämpfst auch, wenn du dir alle meine Akte zu eigen machst und die Akte unserer himmlischen Mutter Maria, damit kannst du uns auch besiegen. Und dann sagt er, das habe ich schon erwähnt, willst du wissen, wann du mit mir kämpfst und ich mit dir? Ich kämpfe mit dir, wenn ich dir die Kenntnisse über mein ewiges Fiat mitteile. Denn jedes Wort, jedes Kenntnis, jedes Gleichnis, das es betrifft, ist ein Kampf und eine Schlacht, die ich mit dir führe, um deinen Willen zu besiegen, um ihn auf den von uns erschaffenen Platz zu stellen, also Rückkehr in die Schöpfungsordnung, um in der Ordnung des Reiches meines göttlichen Willens zu leben. Ich kämpfe auf dem Weg des Lichtes, das meine Kenntnisse enthalten. Mein Kampf ist andauernd, noch werde ich je müde, doch um was zu besiegen? Deinen Willen. Und du kämpfst mit mir, wenn du meine Kenntnisse empfängst. Und während du sie in deiner Seele ordnest, bildest du das Reich meines höchsten Fiat in dir. Und während du mit mir kämpfst, suchst du mein Reich zu besiegen. Jeder Akt, der in meinem Willen getan wird, ist ein Kampf, den du mit mir führst. In jedem deiner Rundgänge, die du durch alle geschaffenen Dinge machst, um dich mit allen Akten zu vereinigen, die er in der ganzen Schöpfung tut, rufst du die ganze Schöpfung zum Kampf, um mein Reich zu erobern, zu besiegen. Dann zweitens, wir sollen unablässig um das Reich bitten, um uns zu disponieren. Der Herr sagt, ich habe das Vaterunser gegeben, damit die Seelen sich durch die Jahrhunderte hindurch disponieren werden. Das heißt, sie müssen in sich den Raum vorbereiten, um das Reich des göttlichen Willens zu empfangen. Und das ist eine Sache nicht nur für eine Generation. Alle Generationen sind daran beteiligt. Auch alle vorangegangenen Generationen haben dazu beigetragen, dass der Boden vorbereitet wurde. Und der Herr sagt, in jedem Vaterunser bin ich das Haupt dieses Gebetes. Ich bin die Quelle des Gebetes. Auch wenn die Leute es gedankenlos daherbeten, wie es meistens geschieht, weil sie ja gar nicht wissen, um was sie da bitten. Ich bin es, der in ihnen dieses Gebet erneuert. Wenn der Herr einen Akt tut, wenn er zum Beispiel das heilige Messopfer einsetzt, dann ist der Beginn in ihm die Quelle. Und in jeder heiligen Messe wird diese Quelle zum Fließen gebracht, wird erneuert. Man kann also nicht sagen, wie mal jemand sagte, ich habe so und so viele Messen in meinem Leben gefeiert. Im Hebräerbrief steht, Christus hat ein einziges Opfer vollbracht für alle Zeiten. In ihm ist die Quelle, wir treten in jeder Messe in ihn ein und dann wird diese Quelle zum Fließen gebracht. Und so ist es auch mit dem Vaterunser, die Quelle liegt in ihm. Und wenn wir das Vaterunser beten, wird diese Quelle zum Fließen gebracht. Aber sie kann umso kräftiger fließen, wenn wir wissen, worum wir bitten. Der Herr hat das Vaterunser einmal wunderbar bei Luisa ausgelegt. Er sagt, es braucht die Kenntnis, denn du musst wissen, was du tust im göttlichen Willen. Und deswegen hat er die Kenntnisse gegeben. Er hat gesagt, wenn du in ein fremdes Reich ziehst, dann musst du die Sprache lernen. Die Sitten und die Gebräuche, du musst dich mit der Kultur vertraut machen. Sonst kannst du mit den anderen Menschen nicht in einer Einheit leben und dich austauschen. Und deswegen hat er dir vielen Kenntnisse über das Reich des göttlichen Willens gegeben. Wir müssen sozusagen die Sprache des Himmels erlernen, die Kultur des Himmels, die Sitten und Gebräuche des Himmels, die Gesetze des Himmels. Also es ist nötig, um diese Gabe zu bitten, den göttlichen Willen zu bitten. Mit der Bitte um ihn disponiert sich das Geschöpf für ihn. Es bildet in sich selbst den Palast, wo es ihn aufnehmen kann. Mit der Bitte um ihn erwirbt es die Liebe, um ihn zu lieben. Der Herr sagt zu Luise einmal, wenn du mich besitzen willst, musst du mich lieben. Liebe und Besitz sind ja ein und dieselbe Sache oder zwei Seiten der gleichen Münze. Du wirst nur das besitzen, was du liebst. Und wenn die Seele den göttlichen Willen kennenlernt und lieben lernt, dann ist sie bereit, jedes Opfer zu bringen. Denn Luisa sagt einmal, wenn das so schwer ist, im göttlichen Willen zu leben, wenn man so rein sein muss und alles, da wird kaum jemand bereit sein, das Opfer zu bringen. Und da sagt der Herr zu ihr, die Schwierigkeit liegt nicht darin, sich zu opfern. Man muss um diesen Schatz wissen. Ihr kennt das Gleichnis von der Perle im Acker. Jemand ist auf der Suche nach kostbaren Perlen. Er findet diese kostbare Perle. Und um sie zu erwerben, verkauft er all seine Habe, um diese kostbare Perle zu erwerben. Wir werden nur bereit sein, dieses Opfer auf unseren eigenen Willen zu verzichten, wenn wir um den Wert der Gabe wissen, die der Herr uns schenken will. Und das heißt, sich disponieren. Und dann in dem Maße, wie wir um diese Gabe beten, bereiten wir in uns den Raum, um sie zu empfangen. Und die Kenntnisse über den göttlichen Willen sind nicht nur Informationen, so wie man, wenn man die Zeitung liest und dann hat man irgendwas aufgenommen mit seinem Verstand. Die Kenntnisse sind göttliche Samen. Göttliche Samen, sie enthalten göttliches Leben, was der Heilige Geist in uns entfalten will. Wir empfangen den Heiligen Geist durch das Wort Gottes, durch die Sakramente, durch das Wirken der Mutter Gottes. Er wirkt auf unsichtbare Weise, aber er hat seine Mittel, durch die er wirkt. Der Herr sagt, dass jede Wahrheit über den göttlichen Willen eine Geburt aus der Dreifaltigkeit ist. Sie wird zuerst innerhalb der Dreifaltigkeit gebildet. Dann schauen wir nach dem Platz, wo wir sie niederlegen können. Ob es eine Seele gibt, die disponiert ist, das aufzunehmen. Die Mutter Gottes ist jene, die es aufnimmt. Sie kannte auch schon alle Wahrheiten des göttlichen Willens, hat der Herr ihr alles mitgeteilt. Und dann hat sie es Luisa gegeben. Der Herr sagt, immer wenn ich dir Wahrheiten über den göttlichen Willen gebe, ist meine Mutter daran beteiligt. Sie ist auch auf unsichtbare Weise wirkt sie. Sie ist ja die Braut des Heiligen Geistes. Wir wenden uns an die Mutter Gottes, weil so wie es die Apostel getan haben, sie haben sich mit der Mutter Gottes im Zynakulum versammelt, im Abendmahlsaal, um sich auf den Empfang des Heiligen Geistes vorzubereiten. Du siehst also, und er sagt, sein Wort ist schöpferisches Wort, was wir mit der Mitteilung einer Wahrheit hervorbringen, nicht den Himmel, den wir draußen sehen, oder die Sonne oder den Wind, sondern unser Leben als Träger des göttlichen Lebens zu den Geschöpfen. Also die Wahrheiten tragen das göttliche Leben zu uns, in unsere Seele. Die Wahrheiten sind immerwährendes Leben. Wenn sie jemanden finden, der sie aufnimmt, bilokieren sie sich. Bilokieren heißt, sie vermehren sich. Sie sind wie eine Sonne, die sich allen mitteilt. Jeder kann daraus so viel schöpfen, wie er will. Es wird niemals weniger. Es ist ein Leben von uns selbst, das wir aussetzen, das sich mehr als die Sonne zum Leben der Geschöpfe machen wird und sie mit ihrer lebendigen Hitze trifft. Sie wird ihr Leben reifen lassen. Zuerst in dem, auf den sie gerichtet ist, also in Luisa. Und dann wird sie sich in jene ausbreiten, die sie aufnehmen wollen. Glaubst du, dass die vielen Wahrheiten, die wir dir mitgeteilt haben, nicht ihre Frucht bringen und nicht ihr eigenes Leben in den Seelen bilden werden? Das ist die geistige Schöpfung, die der Herr in uns hervorbringen will. Er sagt zu Luise einmal, die Schöpfung, die du draußen siehst, den Himmel mit den vielen Sternen, ist ein Bild für den Himmel der Seele, der mit den Sternen gefüllt werden soll und mit Sonnen. Und was sind diese Sterne und die Sonnen? Die Wahrheiten des göttlichen Willens, die in uns Leben gewinnen werden. Dadurch, dass wir Akte im göttlichen Willen tun, wird der Himmel unserer Seele damit gebildet. Und das hat Jesus hat schon für eine jede Seele das gemacht. Er hat für den Himmel einer jeden Seele in seiner Menschheit gebildet. Warum? Damit er auf diese Weise den Vater verherrlichen kann. Aber das ist ein anderes Thema, da könnte ich einen ganzen Vortrag drüber halten, was da in der Heiligen Messe geschieht. Unglaublich. Hab's gestern schon angedeutet. Meine Tochter, wenn ich von meinem Willen spreche, um ihn dem Geschöpf bekannt zu machen, will ich meine Gottheit in es eingießen. Deshalb, es wird ein anderes Ich selbst sein. Es ist die Vergöttlichung des Menschen von denen, das ist in der Theologie der Ostkirchen viel mehr bekannt, der Kirchenväter des Ostens. Ich weiß nicht mehr, ob es Dionysius Areopagita war, der von der Vergöttlichung der Seele sprach, eben durch Gnade. Und dann kommen wir nochmal auf die Mutterschaft Mariens. Der Herr sagt zu Luisa, dass seine Mutter ihre Mütterlichkeit über ihn ausgebreitet hat, über alle seine Leiden, über seine Worte. Jesus war oft auch, hat Schmerz empfunden angesichts der Hartherzigkeit der Menschen. Im Evangelium sagt er einmal, wie lange muss ich euch noch ertragen? Er hat gestöhnt über diesen Unglauben. Und den fand er ja auch in seinen Aposteln vor. Petrus, wo ist dein Glaube? Die Mutter Gottes hat also für alles Ersatz geleistet, was wir Jesus schulden. Sie hat unseren Mangel an Glauben ersetzt, unseren Mangel an Vertrauen, unseren Mangel an Liebe. Alles ersetzt sie, kleidet Jesus sozusagen in ihre Liebe, damit unsere Sünden ihn nicht erreichen, ihn nicht verletzen können. Und das sagt, das tun auch die Seelen im göttlichen Willen. Sie bilden um mich eine Verteidigung mit ihren Akten im göttlichen Willen, damit die Sünden der Menschen mich nicht mehr verwunden. Das sehen wir in der Stundenuhr, da finden wir das wunderbar, wie Luisa sich auch immer wieder die Akte Jesu und die seiner Mutter zu eigen macht, um Jesus zu schützen vor diesen Beleidigungen und Verletzungen. Was soll ich dir über den Aufwand meiner Mütterlichkeit sagen, den sie in meinen Leiden trieb? Da gab es kein Leid, noch Blutstropfen, den ich vergoss und den meine liebe Mama nicht fühlte. Nachdem sie als Mama an mir handelte, nahm sie meine Leiden, mein Blut, verbarg alles in ihrem mütterlichen Herzen, um sie zu lieben und ihre Mutterschaft fortzusetzen. Meine Liebe war so groß, dass ich zu ihr sagte, meine Mutter, ich will, dass du die Mutter aller bist. Was du für mich getan hast, wirst du an allen Geschöpfen tun. Lass deine Mutterschaft in all ihre Akte ausgedehnt sein, damit ich alle ihre Akte von deiner mütterlichen Liebe bedeckt sehe. Meine Mama willigte ein und blieb bestätigt darin, nicht nur die Mutter aller zu sein, sondern einen jeden ihrer Akte mit ihrer mütterlichen Liebe zu erfüllen. Das war eine der größten Gnaden, die ich allen menschlichen Generationen erwies. Deswegen, wenn wir den Herrn in der Kommunion empfangen, bitten wir die Mama, empfange du in mir deinen geliebten Sohn, gib ihm du all die Liebe, die ich ihm nicht schenken kann. Ersetze du alles, was mir fehlt. Doch wie viele Schmerzen werden meiner Mutter zugefügt? Sie gehen so weit, ihre Mutterschaft nicht annehmen zu wollen. Sie weigern sich, sie anzuerkennen. Pater Dietrich hat es gestern in der Predigt schon gesagt. Man könnte fast sagen, die Worte, die der Herr zu den Juden sagte, wer den Sohn nicht annimmt, hat auch den Vater nicht. ich habe oft gedacht, dasselbe kann man sagen, wer die Mutter nicht annimmt, kann den Sohn nicht annehmen. Der hat ihn nicht wirklich. Es kommt nicht zu dieser Vereinigung mit dem Sohn. Es geht nur durch seine Mutter. Ich werde meinen Platz dem, der in meinem Wollen lebt, in ihrem mütterlichen Herzen überlassen. Also Jesus hat einen Platz im Herzen seiner Mutter. Ich werde meinen Platz dem überlassen, der in meinem Wollen lebt. Sie wird sie in mir aufziehen, wird ihre Schritte leiten, wird sie in ihrer Mutterschaft und Heiligkeit verbergen. Also, wir kämpfen um das Reich des göttlichen Willens mit unserer Mutter zusammen. Wir vereinigen uns mit der Rosenkönigin vom göttlichen Willen. Wie wünscht sie sich, dass alle wüssten, dass jemand, der in meinem Wollen lebt, eine Königin und eine mächtige Mutter hat, die für alles aufkommt, was ihnen fehlt? Können wir froh sein, wenn wir die Kommunion empfangen, wenn wir uns zerstreut fühlen oder was, oder armselig? Jesus, komm in das unbefleckte Herz deiner heiligsten Mutter. Mama, komm, empfange du deinen Jesus in mir. Mit ihr zusammen küsse ich ihn, umarme ich ihn, liebe ich ihn. Jetzt möchte ich noch ein paar Geheimnisse sagen, was der Herr verheißen hat für die neue Ära. Das dritte Fiat wird den Menschen zu seinem ursprünglichen Zustand zurückkehren lassen. Beim dritten Fiat, nach dem Fiat der Erlösung, im Fiat der Heiligung, möchte sich meine Liebe noch mehr zeigen als im Fiat der Erlösung. Ich will den menschlichen Willen bestürmen. Ich will meinen eigenen Willen dem menschlichen Willen als Stütze zur Seite stellen. Denn der menschliche Wille ist dafür geschaffen worden, für den göttlichen Willen. Und ohne den göttlichen Willen hat er keine Stütze. Er kann nur noch fallen, stürzen. Und zwar so will ich ihm erobern, dass der menschliche Wille nicht nur hingerissen und gefesselt sein wird, sondern getragen von einem ewigen Willen. Die Generationen werden nicht vergehen, bis mein Wille auf Erden regiert. Und mein Fiat der Erlösung wird sich in die Mitte zwischen das Fiat der Schöpfung und das Fiat der Heiligung stellen. Alle drei werden sich miteinander verflechten und die Heiligung des Menschen vollenden. Das dritte Fiat wird den Menschen so viel Gnade vermitteln, dass sie gleichsam zum ursprünglichen Zustand zurückkehren werden. Und erst dann, wenn ich den Menschen so erblicke, wie er von mir ausgegangen ist, wird mein Werk vollendet sein und ich werde meine immerwährende Ruhe im letzten Fiat finden. Das sei deshalb aufmerksam und hilf mir, die Heiligung des Menschen zusammen mit mir zu vollenden. Das ist dieses angekündigte, die 1000 Jahre des Friedens im Buch der Offenbarung, wobei die Kirche immer gesagt hat, es ist nicht wörtlich zu verstehen als 1000 Jahre, es ist eine symbolisch, die 1000 ist ein Symbol der Vollendung. Es wird auch nicht so sein, dass alle Menschen im göttlichen Willen leben werden. Der Herr sagt einmal an der Stelle, die Menschen werden immer frei sein, ob sie den Weg des göttlichen Willens gehen wollen oder den Weg der Erlösung oder sogar, dass sie sich ganz von Gott abwenden. Es wird nicht so sein, dass wir in diesem Reich des göttlichen, der Heiligung überhaupt nicht mehr sündigen werden. Es gibt heute solche Botschaften, die hier im Umlauf sind, die aber, das stimmt nicht mit den Worten Jesu an Luisa überein. Der menschliche Wille ist, solange er auf der Erde ist, frei. Und die Vollendung, wo unser irdischer Zustand abgeschlossen wird, geschieht erst mit unserem Eintritt in die Ewigkeit. Dann können wir keine Verdienste mehr gewinnen. Und deswegen nennt der Herr den göttlichen Willen auf der Erde. Es ist der erobernde Wille, Nur hier auf der Erde können wir in uns das göttliche Leben vermehren. Wir müssen auf dieser Erde die Samen erwerben. Wenn der Herr sagt, du gehst dann in den Himmel und es kann nur der Same wachsen, den du erworben hast. Wo kein Same ist, kann nichts wachsen. Und die Dreifaltigkeit, das ist die Sonne, das Licht des göttlichen Willens, sie kann nur die Samen zur Reifung bringen, die in das Erdreich auf Erden hineingelegt worden sind. Unser materieller Leib ist das Erdreich, wo der Herr die Samen des göttlichen Willens hineinlegen will. Und insofern sind wir bevorzugt gegenüber den Engeln. Der Herr wollte sich so tief verdemütigen in der Menschwerdung und wollte das Leben des göttlichen Willens im Menschen bilden. Diesen Plan kannte Satan nicht. Vielleicht kennt er ihn bis heute nicht. Er weiß nur, dass der göttliche Wille das ist, was er am meisten hasst und nicht ertragen kann. Der göttliche Wille ist für ihn eine doppelte Hölle, sagt der Herr zu Luisa. Wenn du eine Wahrheit über den göttlichen Willen empfängst, ist das für ihn eine doppelte Hölle. Er kann sie nur hassen und in Wut geraten. Und deswegen wird auch die Mission des göttlichen Willens sehr bekämpft von ihm. Das war schon zu Zeiten Luisas so. Und es ist auch heute noch so. Wundert euch nicht darüber. Aber dann sagt er, wenn aber einmal das Fiat in den Herzen regiert, dann wird es, je mehr das aufnehmen, wird sich dieses Reich auch nach außen hin ausbreiten. Eben wenn wir das Licht des göttlichen Willens in uns aufnehmen, werden die Übel der Sünde in uns wie von Zauberhand verschwinden. Und so sagt er, der göttliche Wille schenkt die eingegossene Wissenschaft. Die Wahrheiten über den göttlichen Willen sind die Wissenschaft des Himmels. Und wenn der Herr sieht, dass wir uns bemühen, sie aufzunehmen, erweitert er unseren Intellekt, unsere Intelligenz, unsere Vernunft, damit wir sie aufnehmen und begreifen können. Und es gibt manchmal sehr einfache Seelen, die diese Wahrheiten begreifen, die die Weisheit des Herzens besitzen, die Wissenschaft des Himmels. Aber die können es oft gar nicht ausdrücken mit ihren Worten. Aber sie verstehen das, sie empfangen das in ihrem Herzen, die Weisheit des göttlichen Willens, die Weisheit, die der Heilige Geist schenkt. Das ist die eingegossene Wissenschaft. Der Herr sagt ja, die Dreifaltigkeit hat in uns drei Geschenke gegeben, durch die wir sie mit ihr in Verbindung sein können, in Kommunikation. Das ist unser Verstand, damit wir verstehen können, was er uns schenken will. Unser Gedächtnis, das Gedächtnis ist das wie ein Besitz, das macht uns die Dinge gegenwärtig. Wenn der Herr sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, heißt das nicht, ja, so wie so ein Erinnerungsmal an etwas, was schon längst vorbei ist und nicht mehr Realität ist. In der jüdischen Tradition heißt Gedenken eher gegenwärtig machen. Der Heilige Geist belebt unser Gedächtnis und macht uns gegenwärtig, was wir empfangen durften. Und dann der Wille, die größte Kraft in uns, der Wille, der von der Erkenntnis und vom Gedächtnis gestützt wird. Aber der Wille ist eben das Entscheidende, was dazu bestimmt ist, den göttlichen Willen aufzunehmen. Und der Herr sagt, ich kann meine größten Werke nur in einem freien Willen vollbringen. Und den freien Willen haben wir auf dieser Erde, wo wir im Zustand des Verdienstes sind, wo wir Verdienste erwerben können, wo wir diese Samen aufnehmen können. Es geht nur auf dieser Erde. Eben weil wir im Zustand des Glaubens sind. Denn würden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, könnten wir gar nicht mehr anders, als ihn zu lieben. Die Opfer wären gar keine Opfer mehr für uns. Und viele Märtyrer der Vergangenheit konnten ihr Martyrium nur deswegen ertragen, weil sie während des Martyriums schon die Schau des Himmels hatten, wie wir vom heiligen Stephanus wissen. Er sah den Himmel offen. Die Übel des Leibes werden kein Leben mehr haben, weil die Übel der Sünde verschwinden in unserer Seele. Und dann verschwinden auch die Übel des Leibes, die Krankheiten, alle Defekte, die es gibt. Dann kommen wir, der Tod wird nur noch ein bloßer Übergang in den Himmel sein. Die Seelen werden nicht mehr diesen Todeskampf erleiden. Luisa hatte auch keinen Todeskampf. Es wird wie bei Luisa sein. Und auch als sie gestorben war, wusste man nicht, ob sie noch lebte. Sie hatte überhaupt keinerlei Totenstarre. Ihre Augen sahen noch ganz lebendig aus. Man musste wirklich horchen. Der Arzt musste immer wieder schauen, ist sie wirklich tot? Also es wird nur noch ein Übergang sein. Der Herr sagt, die Seele legt die Gewänder ab, die irdischen Gewänder, und dann empfängt sie die Lichtgewänder des Himmels. Und die Leiber werden nicht mehr verwesen. Aber das wird alles in der neuen Ära sein, wenn das Reich des göttlichen Willens sich so weit ausbreitet, dass auch die Schöpfung umgewandelt wird. Schwester Monika hat das gestern schon, diese Stellen aus dem Römerbrief zitiert. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, denn auch sie soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden. Man sagt der Herr, der Glaube wird nicht in direktes Schauen übergehen, aber unsere inneren Augen, die Augen der Seele werden so geöffnet sein, dass wir Gott in der Schöpfung erkennen. Und niemand wird mehr den anderen überzeugen oder belehren müssen, dass es einen Gott gibt. Es wird für jeden ganz offensichtlich sein, weil die Schöpfung wird wieder begonnen zu leuchten, wie sie im Paradies geleuchtet hat. Wenn Adam Akte im göttlichen Willen getan hat, war das wie Lichtwellen in die ganze Schöpfung. Und die Schöpfung fing an zu leuchten. Sie war irgendwie transparent für uns, für unsere Erkenntnis. Durch den Sündenfall ist dieses Licht irgendwie, hat sich auch aus der Schöpfung zurückgezogen. Weil Adam sollte durch seine Akte im göttlichen Willen die Schöpfung verherrlichen. Und jede Akte im göttlichen Willen war wie eine Lichtwelle, ein Akt der Anbetung, den Gott dann auch durch die Schöpfung, die nicht vernunftbegabt ist, empfangen konnte. Die Seelen werden also die Fülle der Güter empfangen, die er in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir machen das heute mit künstlichen Düngemitteln, damit die Erde noch irgendwo, dann versuchen wir noch rauszuholen, was rauszuholen ist. Die Erde wird dann eine Fruchtbarkeit empfangen, eine Überfülle. Der Herr sagte einmal, ich habe nicht geplant, dass es Wüsten auf der Erde gibt. Das Klima wird wieder milde sein überall. Er wollte, dass die ganze Erde sollte bevölkert sein von unzähligen Menschen. Es hätte keine Wüsten gegeben. Und die Erde würde eine unerschöpfliche Fruchtbarkeit haben. Sie wird Früchte im Überfluss hervorbringen. Also es wird wirklich sein, wie die Rückkehr in den Zustand des Paradieses. Aber wir sehen im Evangelium, da heißt es, zuerst muss das Reich Gottes das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Es kann nicht aufbauen ohne das vierte Erlösung. Das vierte Erlösung muss allen Menschen bekannt werden. Und das geschieht durch die Kirche. Und die Kirche wird durch dieses neue vierte Heiligung völlig erneuert werden. Die Kirche wird den göttlichen Willen verkünden. Das wird kommen. Die Luisa hat ja die drei Briefe geschrieben. Einmal an den heiligen Pontifex, dann an die Priester, wo sie sagt, warum sind eure Predigten so fruchtlos, weil ihr ihnen nicht das Brot des göttlichen Willens gebt. Sie haben es als ein hartes Brot empfunden und wollten es nicht mehr genießen. Es fehlte ihm die Süßigkeit des göttlichen Willens. Und dann schließlich richtet sie sich an alle Seelen. Das sind die sogenannten drei Appelle an die Menschheit, um den göttlichen Willen aufzunehmen. Es lohnt sich auch, das zu lesen. Das steht in diesem kleinen ersten Bändchen der hellblauen Reihe, in der Einführung, die Aufrufe. Luisa, Entschuldigung, da steht es nicht drin. Da ist der Aufruf Jesu an die Menschen. Es steht, glaube ich, in einem der Bücher, im Gebetbuch vom göttlichen Willen, dieser braune Band, den es da gibt. Aber ich habe es auch in meinem Band, in dem vierten Band, da habe ich es auch drin, in Auszügen, Aufrufe Luisas, die sie geschrieben hat. Also, es wird durch die Kirche verkündet werden, aber diese Zeit kommt noch. Und wir müssen darum beten. Der Herr hat ja die, er ist, man kann sagen, auf, er kommt auf eine verborgene Weise. Papst Johannes Paul sprach öfters von der zweiten Wiederkunft. Und viele denken, die zweite Wiederkunft ist am Ende der Zeit. Ja, da kommt er in Herrlichkeit. Der heilige Bernhard von Clairvaux, ein Kirchenlehrer, sprach auch von der verborgenen Wiederkunft Jesu. Einmal kam Jesus in Demut, im Fleisch. Am Ende der Zeit kommt er in Herrlichkeit und in der Zwischenzeit kommt er in Verborgenheit, in den Seelen. Er kommt eigentlich durch das Buch des göttlichen Willens. Wie kann man sonst die Worte Jesu verstehen? Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben auf der Erde finden? Das ist ein Anzeichen dafür, wann er kommen wird. Ja, heute findet er ja nur noch ein paar Krümelchen an Glauben. Das ist heute. Wo die Sünde als Übermaß erreicht, wird auch die Gnade im Übermaß geben. Aber der Herr sagt, ich wollte die Menschheit durch Liebe erobern, durch diese Wahrheiten. Es ist ein Krieg der Liebe. Aber wenn sie mich nicht in Liebe aufnehmen wollen, werde ich die Elemente bewaffnen und ich werde sie mit Gewalt erobern. Dasselbe, was er eigentlich auch bei Schwester Faustina sagt, wenn sie nicht durch das Tor der Barmherzigkeit gehen wollen, müssen sie durch das Tor der Gerechtigkeit gehen. Also wir werden diese Wiederkunft in irgendeiner Weise erleben. Wir sind jetzt in diese Zeit der Drangsal eingetreten. Es ist die Zeit der Drangsal. Lest die Bücher, das Buch der Offenbarung. Und die Mutter Gottes hat durch Don Gobbi eine wunderbare Erklärung gegeben über die Kapitel im Buch der Offenbarung, die die heutige Zeit betreffen. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und die Mutter Gottes, wodurch wird sie den Satan besiegen? Durch die kleinen, unscheinbaren, demütigen Seelen. Durch sie wird sie den Sieg herbeiführen. Denn das Leben des göttlichen Willens ist etwas, was zwischen Gott und der Seele geschieht. Es ist nicht sichtbar, jedenfalls nicht jetzt. Zwischen Gott und der Seele. Als die Mutter Gottes einmal sagte, die Luise einmal sagte, ja, deine Mutter hat ja überhaupt keine Wunder gewirkt, so wie die großen Heiligen. Sagte Herr, Wunder, Wunder, Wunder. Sie hat das größte Wunder vollbracht, das beständige Wunder. Sie hat das ewige Wort des Vaters auf die Erde herabgezogen. Die Menschwerdung, sie war an diesem Wunder beteiligt. Und so wird es auch bei dir sein. Luisa sagte, in meinem Leben sieht man nichts Besonderes. Ich weiß nicht, was ich bewirken kann. Ich bin hier eingesperrt in meinem Bett. Ich bin eine armselige Frau. Das armseligste aller Geschöpfe, sagte sie manchmal. Die ärmste aller Geschöpfe. Und der Herr sagt, dass er durch sie das Wunder bewirken wird, dass das Reich des göttlichen Willens auf die Erde kommt, nämlich durch die Wahrheiten, die er ihr gegeben hat über den göttlichen Willen. Sie werden die Menschen, die Menschheit erobern, auch die Kirche erobern. Jetzt schließe ich ab mit einem Bild, was ihr gezeigt wurde, als sie fragte, was wird denn wohl mal aus meinen Schriften werden? Dann sah sie einen Tisch mit lauter, wo ihre Bücher drauf standen, und viele Menschen kamen aus allen Lebensständen, Priester, Bischöfe, einfache Leute aus allen Lebensständen, Jungfrauen, Verheiratete, und sie gingen an diesen Tisch und kamen ganz erleuchtet, gingen sie wieder weg von diesem Tisch. Da sagt er, das sind die Seelen, die durch diese Wahrheiten, die sie aufnehmen werden, die ihr Leben daraus machen werden, sie werden ganz erneuert werden, und durch sie wird das Antlitz der Kirche und der ganzen Welt erneuert werden. Die Welt kann nur erneuert werden, wenn die Kirche erneuert wird. Denn die Kirche ist das Herz der Welt, kann man so sagen. Und wenn das Herz krank und schwach ist, ist auch die ganze Welt, die ganze Menschheit krank und schwach. Gut, wollen wir hier abschließen? Ja, es wird die Rosenkönigin vom göttlichen Willen sein. Und wir haben uns ihr gestern geweiht, erneut, und wollen uns ihr immer wieder weihen, sozusagen als ihre Armee. Als ihre Armee, aber diese Armee steht eben ganz im Verborgenen. Jeder an seinem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat, sollen wir in Demut dieses Leben uns zu eigen machen, unsere Akte im göttlichen Willen tun. Das ist vielleicht, ja, dieser Satz aus der Offenbarung, wo es heißt, die Frau wurde von einem Adler in die Wüste getragen, wo der Drache sie nicht erreichen konnte. Bei Don Gobbi sagt die Mutter Gottes, diese Wüste, das sind die Herzen meiner Priester, die Herzen meiner Gläubigen. Dort sucht sie Aufnahme. Also wir müssen sie in unser Herz aufnehmen, damit sie durch uns den Sieg über die Finsternis gewinnen kann. Und das ist, was hier in Heroldsbach, was sie hier begonnen hat, ganz klar. Sie hat das hier begonnen. Und deswegen, wir haben die Verheißung der Mutter Gottes, der Sieg wird unser sein. Unser, also auch der Kinder, ihrer Kinder. Der Sieg wird unser sein. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.